Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern. Ich gebe mal eine kurze Zusammenfassung für die, die das letzte Mal, als ich gepredigt habe, nicht da waren. Es geht heute auch um die Geschichte von Josef. Josef, ein junger Mann, wahrscheinlich 17, 18, hat ganz viele Brüder, 11 Stück, einen jüngeren und 10 ältere. Und er bekommt von Gott einen Traum. Und dieser Traum sagt, du wirst eine ganz besondere Persönlichkeit werden und deine ganze Familie wird dir dienen. Und ganz ehrlich, wenn ich heute so eine Aussage machen würde, in unserer Gesellschaft, dann würde das wahrscheinlich auch auf Naserümpfen stoßen. Aber man könnte sich das vorstellen, dass jemand aus einer Familie sich hocharbeitet und einen bestimmten Job hat und eine bestimmte Aufgabe hat, sodass er über seiner Familie steht. Zu der Zeit damals war das eher ein Affront. Seiner Familie gegenüber, seinen Eltern gegenüber, als er das so verkündet hat. Seine Familie war auch nicht begeistert und nicht mal sein Vater, der ja ein Fan von ihm war. Er war sozusagen der Lieblingssohn, nicht mal der fand es gut. Aber der Josef hat das ja nicht aus sich heraus getan, sondern er hatte von Gott einen Traum, dass das in seinem Leben passieren wird. Nun war er von seiner Profession her Schafhirte, ja, und zwar nicht der leitende und führende Schafhirte einer riesengroßen Schafherde, sondern eher der kleine Laufbursche seiner älteren Brüder und durfte das tun, was sie ihm sagten. Und von daher war es eigentlich in seiner Lebenswelt relativ ausgeschlossen, dass er irgendetwas Großartiges und Hervorragendes bekommen wird. Von daher hat ihm wahrscheinlich der Traum so gut gefallen, dass seine Zukunft in diesem Traum ganz anders aussah. Aber seine Brüder haben ihm das nachgetragen und haben gesagt, du nicht, ja, du kleiner Wicht, du bleibst schön unten. Ja, sag ich, wir sind alle vor dir dran. Und deswegen mochten sie ihn auch nicht. Aber die Geschichte vom letzten Mal endete mit einem Satz, den ich uns noch mal ins Gedächtnis rufen möchte. Das finden wir im ersten Buch Mose, im 37. Kapitel und dort ab Vers 11. Und da steht, Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Das heißt, seine Brüder haben sich so dieser ganzen Sache ergeben und haben gesagt, Mann, das wollen wir nicht, das finden wir überhaupt nicht gut. Josef lag ihm ein bisschen schwer auf dem Magen, aber sein Vater, der auch ein bisschen ärgerlich war über ihn, der hat natürlich realisiert, dass dieser Traum schon ein besonderer Traum war. Und er hat ihn mit Sicherheit auch Gott zugeordnet. Und jetzt ist es spannend zu sehen, was aus einem Leben wird. Mit 16, 17 hast du vielleicht noch Überlegungen, was willst du mal tun später, wo wird dich das hinbringen? Ganz ehrlich, 20 Jahre später hast du schon eine klarere Vorstellung davon, was so in deinem Leben passiert. Aber mit 16, 17 steht dir noch alles offen, ja, was du so tun willst in deinem Alltag. Und ich möchte gerne mit euch lesen, wie die Geschichte von Josef jetzt weitergeht. Und da ist ein für mich ganz, ganz wichtiger Aspekt drin, den ich gerne heute mit euch teilen möchte. Also wir lesen einfach weiter im ersten Buch Mose in Kapitel 37, jetzt ab Vers 12. Eines Tages trieben Josefs Brüder die Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte Jakob zu Josef, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Dort irrte er auf den Weideplätzen umher, bis er einen Mann traf. Wen suchst du? Fragte der. Meine Brüder mit ihren Herden. Hast du sie vielleicht gesehen? Entgegnete Josef. Ja, sie sind von hier weitergezogen, antwortete der Mann. Ich habe gehört, wie sie sagten, sie wollten nach Dothan ziehen. Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir schlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut. Werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, Da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismailitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen nach Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Juda: Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nicht. Los, wir verkaufen ihn an die Ismailiter. Dann brauchen wir ihm nichts anzutun, schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismailitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Ruben aber war nicht dabei gewesen. Als er nun zum Brunnen zurückkam und bemerkte, dass Josef verschwunden war, erschrak er und zerriss entsetzt seine Kleider. Der Junge ist weg, schrie er auf. Wie kann ich jetzt noch meinen Vater in die Augen schauen? Sie schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. Das haben wir unterwegs gefunden, sagten sie. Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht? Jakob erkannte es sofort. Das Gewand meines Sohnes, rief er. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften und weinte viele Tage um Josef. Alle seine Söhne und Töchter kamen, um ihn zu trösten, aber keinem gelang es. Bis zu meinem Tod werde ich um ihn trauern, weinte er. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos. Er war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Erstmal bis dahin. Eigentlich eine ganz normale Geschichte, oder? Der Josef, der so einen tollen Traum hatte und eigentlich für seine Zukunft nur das Schöne sieht, kommt plötzlich in der Realität an. Da sind Menschen, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Und eigentlich taucht ja in diesem Teil der Geschichte Josef als Person mit seinen Reaktionen überhaupt nicht auf. Wir erleben ihn am Anfang, wie er zu seinen Brüdern geschickt wird, wie er sucht und wie er sie findet. Aber dann wird er in den Brunnen geworfen und ab da hat die Geschichte eigentlich nicht mehr viel mit ihm und seinen Gefühlen und seinen Emotionen zu tun. Seine Brüder stehen viel mehr im Vordergrund. Das sind Menschen, die aufgrund dessen, was er gesagt hat, einfach auch verärgert sind und sich rächen wollen und ihm zeigen wollen, dass es nicht so geht, wie er sich das gerne wünscht. Und wenn ich so ganz ehrlich bin, wenn ich so in mein Leben reinschaue und wenn ich so in mein Leben zurückschaue, dann erlebe ich auch immer wieder Menschen, die so ganz gegen das gearbeitet haben, was ich eigentlich wollte. Die versucht haben, mir ein Beinchen zu stellen, die versucht haben, so meinen Weg auch ein Stück anders zu gestalten. Ich glaube, das ist normal. Das erleben wir alle, dass es immer Menschen gibt, die vielleicht unzufrieden sind mit dem, was wir machen, die vielleicht auch ein bisschen neidisch sind auf das, was wir machen und die daraus einfach für sich auch so einen Auftrag entwickeln, dem anderen ein Beinchen zu stellen. Vielleicht hast du selber auch schon mal erlebt, dass du jemand warst, der einem anderen ein Beinchen stellte. Hast du selber schon mal gedacht, wow, das ist aber ein arroganter Fatzke, dem werde ich es aber zeigen, dass der nicht das bekommt, was er eigentlich will. Solche Gedanken sind, glaube ich, für Menschen, die Sünder sind, ganz normal. Und da wir alle Menschen Sünder sind, ist dieses Gedankengut uns auch nicht fern. Und ich glaube, auch wenn du ganz tief in dein Herz schaust, kannst du dich solchen Gedanken auch nicht immer ganz verschließen. Und es ist ja immer noch etwas anderes, ob du so denkst oder ob du so handelst. Auf jeden Fall kommt der Josef in so ein Umfeld hinein, wo die Brüder schon ihn von Weitem sehen und ihn am liebsten umbringen würden. War eine raue Zeit damals. Heute denken die Leute das vielleicht nur sehr oberflächlich und nicht zu Ende und haben wahrscheinlich auch gar nicht vor, jemanden umzubringen. Aber die Brüder damals, die hätten schon das Potenzial gehabt. Die hätten das schon machen können. Für die war Töten normal. Sie haben Schafböcke getötet und ob sie nun einen Schafbock oder einen Menschen töten, die Grenze ist da, glaube ich, nicht so weit entfernt. Und der Josef kommt dahin und soll eigentlich nur einen kleinen Auftrag erfüllen und sein ganzes Leben ändert sich. Und die Brüder wollen verhindern, dass dieser Traum, der auch noch immer in ihren Köpfen herumschwebt, dass dieser Traum Wahrheit wird. Das sind Menschen in unserem Leben, die wollen verhindern, dass unser Traum Wahrheit wird. Und dann sitzt Josef plötzlich in so einem Brunnenschacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch so einen Brunnenschacht vorstellen könnt. Ja, eine karge Landschaft, so ein leeres Loch, weiß ich nicht, wie tief das ist. Also ich habe mal unseren Brunnen, den wir im Garten haben, nachgemessen. Der ist so 6,50 Meter tief, also kein besonders tiefer Brunnen. Aber wenn man da runtersteigt, ich sage euch, das ist ein finsteres Loch. Ja, da möchtest du nicht drin sitzen. Da möchtest du vor allem nicht drin sitzen und nicht mehr rauskommen können. Und diese Löcher damals waren wahrscheinlich noch ein Stück tiefer. Die hat man noch tiefer gebuddelt. Und er saß da unten drin und weiß, ohne Hilfe werde ich sterben hier unten. Und er weiß eigentlich ja nichts von den Überlegungen seiner Brüder, was sie jetzt mit ihm vorhaben. Wollen sie ihn töten? Wollen sie ihn verprügeln? Wollen sie ihm da 4 Wochen drin lassen oder ihn langsam sterben lassen? Er hat überhaupt keine Ahnung, was ihn erwartet. Und Josef war 17 oder 18, ein junger Mann. Und ich weiß nicht, was so in Josef vorgeht. Aber wenn ich mir das so vorstelle, da bin ich am Anfang meines Lebens und komme gleich in so eine Situation rein, wo eigentlich alles schief läuft. Mein beschauliches Hirtendasein ist plötzlich nicht mehr beschaulich. Mein Leben ist gefährdet. Meine Zukunft, die noch durch den Traum so wunderbar großartig aussah, ist plötzlich nicht mehr so wunderbar großartig. Und das erinnert mich so an manche Sachen, die ich so in meinem Leben erlebt habe. Vielleicht geht es euch auch so, dass es so Phasen gibt im Leben, wo man denkt, oh, du hast Rückenwind. Die Segel sind prall gefüllt und du fährst nach vorne. Du hast den Eindruck, es geht was in deinem Leben. Du schaffst etwas. Da gibt es so Meilensteine, die man erreicht. Ja, du hast vielleicht eine Prüfung bestanden und hast einen Job bekommen und bist befördert worden oder hast einen neuen Aufgabenbereich oder hast dich gänzlich verändert in deinem Arbeitsleben und bist nun viel glücklicher mit dem, was du tust. Es gibt so Meilensteine. Aber dieser Josef erlebt, dass es überhaupt keine Meilensteine sind. Dieser Traum, den er für sich als Meilenstein so vielleicht ausmacht, ist aber eigentlich nur ein Traum. Ein sehr kurzer. Und keiner fand seinen Traum toll. Weder seine Geschwister noch seine Eltern. Und wenn er dort einen Freund gehabt hat, von dem nichts berichtet wird, ich weiß nicht, ob sein Freund das so für klug gefunden hätte, solche Träume rumzuerzählen und allen zu erzählen. Und jetzt sitzt er da in seinem Loch und das erinnert mich so, wie wenn ich in einem Loch sitze und fest sitze. Die Wände sind zu allen Seiten. Und es gibt keine Türen. Und oben siehst du vielleicht noch das Helle vom Himmel, aber du kommst irgendwie nicht ran. Und es ist schon eine gewisse Verzweiflung. Und ich weiß nicht, wie ihr euch so verhaltet, wenn ihr in Verzweiflung seid. Wenn ihr so keinen Ausweg mehr seht. Da gibt es die Menschen, die dann zusammenklappen und weinen und still werden und keinen Antrieb mehr haben für ihr Leben, für ihren Alltag. Dann gibt es andere, die werden zornig und wütend und lassen ihren Zorn und ihren Wut an ihren Mitmenschen aus, indem sie unfreundlich, unhöflich und manchmal auch wirklich aggressiv reagieren. Und dann gibt es Menschen, die nachdenklich sind, die sich mit Fragen zerfleischen und fragen, was habe ich denn verkehrt gemacht? Wo bin ich denn falsch abgebogen? Wie kann das alles sein, die ihren Kopf total durcheinander bringen? Auf jeden Fall lässt dich so eine Krise nicht einfach so in Ruhe leben. So etwas bringt dich wirklich an den Punkt. Und leider wird uns nicht berichtet, wie Josef sich gefühlt hat da in dem Loch. Aber ich glaube, er gehört eher zu denen, die sich so ein bisschen zerfleischen innerlich und sich fragen, warum passiert das gerade? Der vielleicht seinen Traum hervorholt und fragt, warum komme ich denn aus diesem Loch nicht raus? Und vielleicht stellst du dir auch gerade die Frage, warum bin ich denn auch in so einem Loch gefangen, in so einer Situation, wo ich nicht rauskomme? Und warum passiert mir das gerade? Ich will doch einfach nur in Ruhe leben. Ich will doch einfach nur mein Leben gestalten und ein gutes Leben führen und ich will keinem was Böse. Warum komme ich in solche Situationen rein? Und solche Fragen stellen sich ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt. Vielleicht gehörst du auch dazu. Und was ist die Antwort? Wenn wir uns das Gespräch anschauen, was seine Brüder miteinander führen, dann erfahren wir ein bisschen was über die Motive, warum wir manchmal in solchen Löchern drin sitzen. Da ziehen Menschen manchmal Fäden und tun manchmal Dinge, die einfach von uns nicht zu verhindern sind. Was hätte Josef tun sollen, dass er plötzlich ergriffen wird und in ein Loch reingeworfen wird? Wo ist da seine Schuld? Kann dafür nichts. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Wir kommen manchmal in Situationen rein, wo wir denken, oh, was haben wir falsch gemacht? Wir haben aber gar nichts falsch gemacht. Und wenn wir sehen, wie diese Geschichte weitergeht, dann werden wir merken, dass manchmal solche Dinge auch nötig sind. Warum nötig? Eigentlich wollten seine Brüder ihn umbringen. Wäre eine einfache und saubere Sache gewesen. Und da gab es einen von den Brüdern, der gesagt hat, das können wir nicht machen. Der Älteste. Ich weiß nicht, warum immer der Älteste es ist. Wahrscheinlich ist es der, der immer die meiste Verantwortung für die anderen übernimmt. Ich höre das ganz oft aus Familien, dass der Älteste immer so sich als verantwortlicher für die Jüngeren fühlt. Ich weiß nicht, ob das in deiner Familie auch so ist. Bei mir ist es auch so ein bisschen in der Familie so. Aber dieser Buben sagt, das können wir nicht machen. Vielleicht auch, weil er ein besonderes Verhältnis zu seinem Vater hat und er nicht das Herz seines Vaters brechen möchte. Auf jeden Fall gibt es noch ein paar Verwirrungen unter den Brüdern, was nun zu tun ist, auf die auch Josef keinen Einfluss hat. Josef wird nicht gefragt, wie denkst du denn? Was kannst du denn jetzt machen? Oder Josef bekommt auch keinen Vorwurf. Da wird ihm nicht gesagt, so, hättest du mal dies oder hättest du mal das gemacht. Sie beschimpfen ihn ein wenig und schmeißen ihn weg. Und dann hat er auch genug gesagt. Und dann entscheiden sie, was mit deinem Leben passiert. Und ganz ehrlich, wenn ich so in unser Leben reinschaue, dann entscheiden auch ganz viele Menschen über mein Leben. Das ist eine Bundesregierung, die sagt, setz so eine Maske auf. Ja, wird vielerorts diskutiert, ob das klug ist, ob das richtig ist, ob das weise ist, ob das gerechtfertigt ist, aber es ist egal. Sie sagen, setz die Maske auf und du setzt die Maske auf. Da kannst du nicht viel tun, ohne dass du dir richtigen Ärger einhandelst. Und das ist so. Und man sagt, fahr nicht mehr als 100 auf der Autobahn. Und dann ist das so. Du kannst schneller fahren, klar, aber du kennst auch die Konsequenzen. Und es gibt so viele Dinge in unserem Leben, so viele Menschen, die in unserem Leben Dinge gestalten, die wir vielleicht anders sehen. Und du kannst einfach nichts tun. Und man fragt sich, warum ist das so? Wo ist denn die Freiheit, die Gott uns Menschen eigentlich gegeben hat? Und ich höre heutzutage ganz viele Diskussionen darüber, dass der Mensch doch frei sei und selber entscheiden muss. Und wer so ein bisschen den amerikanischen Horizont verfolgt, der weiß auch, wie die Menschen dort über Freiheit denken. Und dass Freiheit für sie ist, ich darf alles tun, was ich will. Und die Menschen nehmen sich diese Freiheit raus. Aber die Realität ist, auch in unserem Leben, dass es Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können, wo Freiheit bei uns im Leben nicht stattfindet. Und der Josef sitzt jetzt da und wartet, was das Leben mit ihm macht. Und was macht das Leben mit ihm? Er wird rausgezerrt, wird verkauft. Kannst du dir das vorstellen? Dass dich Menschen aus deiner Wohnung herausholen, dir ein paar hinter den Kopf geben, dich mit Seilen zusammenbinden und dich dann irgendwo auf einen Lieferwagen schmeißen und sagen, gib mir 50 Euro, kannst du mitnehmen. Was für ein Gefühl von vernichtender Nichtwertigkeit. Was für ein Gefühl von Wertlosigkeit, dass du überhaupt nichts wert bist. Und die 20 Silberstücke, die sie bekommen, helfen Josef auch nicht zu denken, oh, ich bin 20 Silberstücke wert, das ist ja großartig. Sondern du merkst, dein Leben und der du bist, ist nichts mehr wert. Und das heißt, du bist ganz unten angekommen. Es gibt viele schwierige Situationen im Leben. Aber wenn du in deinem Kopf realisierst, dass du nichts mehr wert bist, ist das eigentlich der Stoff dafür, dich von der Brücke zu stürzen. Das ist der Stoff, dich vor einen ICE zu werfen. Wenn du merkst, dass du nichts mehr wert bist, dass dich keiner will. Und die, die dich wollen, wollen dich nur ausnutzen. Was machst du mit so einem Leben? Und ich kann verstehen, dass Menschen, die in solchen Situationen sind, völlig an den Rand gedrängt sind, innerlich völlig zerrissen sind. Und dann kommen sie, und dann kommen sie in die Möglichkeit zu entscheiden. Was kann ich tun? Was soll ich noch machen? Wir würden sagen, vielleicht aus unserer momentan guten Position heraus, Mann, reiß dich zusammen. Stell dich wieder gerade hin, fang von vorne an. Aber ist das so einfach, wenn man seinen Wert verloren hat, in seiner eigenen Überzeugung, wenn man weiß, dass die anderen einen nicht wollen? Ich weiß nicht, wie der Josef sich gefühlt hat, aber eigentlich würde ich sagen, boah, wenn ich 17 oder 18 bin, den haue ich doch ab. Da warte ich doch bei der Karawane ab, bis ich irgendwo eine Chance habe und dann verschwinde ich. Ich sprudel ja über vor Kraft. Ich kann rennen wie verrückt. Ich kenne mich aus in der Gegend. Die finden mich doch nie wieder. Da schmiede ich doch einen Plan, wie ich verschwinde. Aber überhaupt nichts davon ist bei Josef in seinem Kopf. Sondern das war ein Wirkungstreffer seiner Brüder. Du bist nichts wert. Du bist es nicht mal wert, dass wir dich umbringen. Wir verkaufen dich und damit wirst du sehen, Träumer, ist dein Traum zu Ende geträumt. Vielleicht bist du auch schon mal so innerlich mit 50 gegen einen Baum gefahren und hast gedacht, jetzt ist alles zu Ende. Aber das, was mir an der Josefs Geschichte gefällt, ist, dass ich ihr Ende kenne. Dass ich weiß, dass das nicht das Ende ist von Josef, sondern dass es eigentlich der Anfang ist. Und ich mir eigentlich noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht habe, warum muss Josef das alles erdulden? Und ganz ehrlich, wenn du willst, dass Gott deinen Traum erfüllt, wenn du willst, dass Gott dir zu einem neuen Leben verhilft, dann schaffst du das nicht mit einem normalen Gang durch dein Leben. Dann wirst du das nie erreichen, indem du einfach nur deinen Tagesablauf ein bisschen veränderst. Als Jesus auf dieser Welt war, hat er voller Radikalität gelebt. Er ist nie hingegangen und hat zu den Menschen, komm, mach mal ein bisschen anders. Er hat immer gesagt, veränder dich total. Seh die Dinge mal von einer ganz anderen Seite. Beginne mal von ganz vorne. Dreh dein Leben komplett um. Es reicht nicht einfach zu sagen, ich lese jetzt mal eine halbe Stunde mehr in der Bibel. Ist nicht schlecht. Ja, versteht mich nicht falsch. Ja, ist immer gut. Alle diese Dinge sind gut. Aber wenn du wirklich willst, dass Gott dein Leben radikal verändert, dann musst du auch selber radikal werden in deinem Leben. Der Josef hätte das alleine nie geschafft. Wie hätte er das auch tun sollen? Wie hätte er das bewirken sollen? Wahrscheinlich auch von seiner Mentalität her wäre das gar nicht gegangen. Also hat Gott das für ihn getan. Und der Weg Gottes ist manchmal schmerzhaft und manchmal sehr unbefriedigend. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt in diesem Loch sitzen würde von Josef, ich könnte auch nicht sagen, hurra, Gott, endlich machst du was aus meinem Leben. Ich sitze hier in diesem tollen Loch und warte, dass ich irgendwo ins St. Nimmerleins Land verkauft werde und dort keine Chance habe. Ich glaube, ich würde das nicht positiv sehen. Aber Gott sagt mit so einem Augenzwinkern, warte ab, nimm das an. Nimm das an, was ich dir gebe und erlebe mal in deinem Leben, was es bedeutet, dass ich dich wirklich führe. Denn Josef war bis jetzt immer gewohnt, dass er gemacht hat, was er wollte. Als Papas Liebling hatte er den Freiraum dazu. Er war privilegiert unter seinen Brüdern und konnte alles tun. Jetzt war er angewiesen darauf, dass Menschen ihm etwas gaben. Etwas Kleines, mit dem er was anfangen konnte. Und dann war er weg. Auf dem Weg nach Ägypten. In ein neues Land. In eine neue Gesellschaft, mit neuen Aufgaben und völlig ohne Planung, völlig ohne Traum, völlig ohne Wissen, was kommen wird. Ich weiß nicht, wenn du so Veränderungen in deinem Leben durchführst, dann hast du so eine Vision. Ich gehe mal studieren und dann mache ich noch dieses Praktikum und dann bin ich am Ende das und das. Das fiel alles aus bei Josef. Er hatte keine Ahnung, wohin ihn Gott führen würde. Aber es scheint mir so, und wenn ich die Geschichte ein bisschen weiterlese, dann merke ich das auch, dass Josef diese Zeit der Gefangenschaft, auch der äußeren Gefangenschaft, dass er festgehalten wurde und nicht machen konnte, was er wollte, dass es bei ihm zu einem inneren Ruck geführt hat. Er wurde ruhig und hat nachgedacht über sich und sein Leben. Und wenn man weiß, dass er vorher ein verzogener 16-, 17-, 18-jähriger junger Mann war, dann werden wir staunen, wie erwachsen und wie verändert er sich tatsächlich dann in Ägypten präsentieren wird. Und ich lade uns ein, dass wir das auch für unser Leben mitnehmen. Solche Krisen, wenn du mit 50 vor dem Baum fährst, wenn du denkst, dass du deinen Wert verloren hast bei den Menschen, dass du nicht mehr weißt, was du tun sollst, dann sieh das auch als Herausforderung. Gott will bei dir sein. Er hat das versprochen. Er hat versprochen, dass er mit dir geht und dich versuchen wird, in deinem Leben wieder aufzurichten. Und ganz ehrlich, wenn wir die ganze Josefsgeschichte lesen, dann wissen wir, dass das ein Weg war, wie es Realität werden konnte. Josef konnte nicht zu Hause bleiben. Er musste raus. Und Gott hat ihn entwurzelt, damit er ihn wieder in neuen, guten Boden pflanzen konnte. Dass Josef seiner Bestimmung gerecht wird und am Ende sein Traum auch in Erfüllung geht. Und wenn du selber dir überlegst, was ist denn mein Traum, den Gott mir gibt, dann bin ich mir sicher, dass Gott dir diesen Traum zeigen wird. Und das wird kein Traum sein von, nimm dir mal am Tag eine Viertelstunde mehr Zeit. Oder mach mal einen Tag in der Woche ein bisschen was Gutes für die Leute. Solche Träume zeigt Gott nicht. Das erwartet er von uns, weil wir daran interessiert sind, den Menschen Gutes zu tun. Sondern wenn Gott dir einen Traum zeigt, dann hat das immer was mit Entwurzelungsgefahr zu tun. Dann hat das immer etwas mit Repressalien zu tun. Weil es gibt immer einen Gegenspieler in unserem Leben, der das nicht will. Es gibt immer den Teufel, der nicht möchte, dass wir wirklich uns dem Guten zuwenden und dass wir etwas Berufenes aus unserem Leben machen. Sondern er möchte immer, dass wir in dem Trott bleiben, in dem wir sind. Als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, hat er ein Haufenleben verändert von Menschen, die radikal anders gelebt haben, die er so bewegt hat, dass sie verstanden haben, dass eine wahre Erfüllung meines Auftrags nur wirklich darin zu finden ist, dass ich mich auch ganz radikal seinem Vorbild zuwende und das tue, was er mir heißt, dass ich das tue, was Gott mir anbefiehlt. Und ich wünsche euch für euer Leben genau das, dass ihr diesen Traum erfahrt und dass ihr nicht überrascht seid, wenn es plötzlich nicht mehr im Kuschelkurs weitergeht, sondern dass Gott für euch einen richtigen Sturm entfacht. Nicht um euer Schiff zum Untergehen zu bringen, sondern um euch richtig voranzubringen. Und darauf freue ich mich, mit euch zusammen durch diesen Sturm zu segeln, den man Leben nennt und der uns einmal auch zu Gott bringen wird. Ich würde gerne noch mit euch zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, ich bin total betroffen, wenn ich diese Geschichte des Josefs mir so intensiv anschaue. Da ist ein so junger Mann, der so tief schon in den Problemen des Lebens steckt, dass ich vielleicht für mich sagen kann, wow, da habe ich Glück gehabt, dass das erst viel später kam. Aber vielleicht muss ich auch jetzt sagen, schade, dass es nicht schon früher kam. Schade, dass ich nicht auch mit 16, 17, 18 schon so einen Weg gehen durfte. Und darum, Vater, wollen wir dich bitten, dass es jetzt so sein kann. Und dafür sind wir nie zu alt. Ich bitte dich, dass du uns einen Traum zeigst, dass du uns daran erinnerst, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, dass du uns wirklich an unserem Ziel prüfst und dass du den Sturm aufflammen lässt, der unser Schiff vorwärts bringt. Auch wenn manchmal ein Stück Segel abreißt und manchmal unsere Masten ganz gefährlich wackeln. Aber wir brauchen das. Wir brauchen da eine Intensität. Und wir brauchen wirklich eine Veränderung.